Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Heute ging das bei uns im Programm mit dieser Nachricht los.
Knapp ein Jahr nach dem aufsehenerregenden Kunstdiebstahl im grünen Gewölbe in Dresden hat die Polizei 3 Tatverdächtige festgenommen.
Ja, und das ist eine richtige True-Crime-Geschichte, die wir uns mit unserem Reporter vor Ort gleich genauer anschauen.
Alle 5 sollen dem arabischstämmigen Remo-Clan angehören, der durch einigermaßen spektakuläre Diebstähle auch in der Vergangenheit aufgefallen ist. Einer von denen soll auch schon verurteilt worden sein wegen des Diebstahls einer großen Goldmünze aus dem Bode-Museum in Berlin.
Ja, aber was passiert mit solchem Diebesgut? Das besprechen wir in diesem Podcast mit dem Kulturredakteur des Deutschlandfunks, Stefan Koldehoff.
Das sind Sachen mit sogenanntem Altschliff, also relativ grob geschliffen, noch nicht die feine Brillantkunst, die es dann im 19. und 20. Jahrhundert gab. Und die kann man natürlich umschleifen. Da verliert man natürlich ein bisschen, klar, immer wo geschliffen wird, da fällt dann Staub ab. Aber jetzt nehmen wir mal an, du hast von Riesenklunkern nur noch 80%, 85%, dann ist das immer noch unglaublich was wert.
Heißt aber immer noch, die Diebe haben ordentlich Geld gemacht. Ordentlich voll sind hingegen die Mail-Postfächer von einigen Bundestagsabgeordneten. Morgen wird ja über das Infektionsschutzgesetz abgestimmt und Konstantin Kuhle von der FDP hat in den letzten Tagen 2500 Mails erhalten und sie gescannt.
Was mir aber dann nach einigen E-Mails sehr schnell aufgefallen ist, ist doch, dass sich in einigen der Nachrichten immer wieder dieselben Textbausteine finden. Wenn das immer wieder Textbausteine sind, in denen teilweise auch Falschbehauptungen oder absurde Diktaturvergleiche gebracht werden, dann muss man da vielleicht auch nicht im Einzelnen drauf eingehen.
Was hat's mit dieser neuen Mailwut auf sich? Das besprechen wir mit ihm und klären auch, warum genervt sein, was man ja vielleicht in der Pandemie jetzt öfter mal ist, auch ganz gut sein kann. Der Update-Podcast an diesem Dienstag. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist einer der spektakulärsten Einbrüche gewesen. Dafür hat es nur eine Axt und 8 Minuten gebraucht und schon sind extrem wertvolle Juwelen aus dem grünen Gewölbe in Dresden geklaut worden.
Wir haben 8 Millionen Euro pro Jahr Ausgaben für unsere Sicherheit.
Diese wahnsinnige Gewalt, die da diese Vitrine zerfetzt hat, also etwas, was man in dieser Form sich gar nicht ausdenken konnte.
Und die Jungs hatten richtig Zeit, sich durch das Gitter zu fräsen und dann auch noch durch die Fenster zu gehen, ohne dass nennenswert was passiert ist.
Und weg ist weg. Da können wir nur hoffen, dass es wiederkommt, aber das wissen wir nicht.
Na, fast ein Jahr ist das her, von den Tätern bisher keine Spur bis heute. 1600 Polizisten im Einsatz in Berlin, eine Großrazzia. Arndt Groß, unser Reporter beim NDR, hat das im Blick. Wie ging das heute los?
Ja, heute Morgen 6 Uhr hat die Polizei dann zugeschnappt und hat mehrere Objekte in Berlin, Neukölln und Kreuzberg durchsucht. Das SEK soll 10 Wohnungen aufgebrochen haben und dort nach Tatverdächtigen gesucht haben. 3 Tatverdächtige hat man dann erstmal vorläufig festgenommen, 2 sind noch flüchtig.
Also 3 Tatverdächtige festgenommen, 2 noch weiter auf der Flucht oder nach denen wird gefahndet. Was ist über diese Personen bekannt?
Ja, alle 5 sollen dem arabischstämmigen Remo-Clan angehören, der durch einigermaßen spektakuläre Diebstähle auch in der Vergangenheit aufgefallen ist. Ja, einer von denen soll auch schon verurteilt worden sein wegen des Diebstahls einer großen Goldmünze aus dem Bode-Museum in Berlin, wo man diese riesen Goldmünze über die S-Bahn-Trasse dann abtransportiert hat nach dem Diebstahl, nach dem Einbruch.
1600 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, das ist eine große Zahl und das klingt auch nicht nach einer spontanen Aktion. Hatte die Polizei denn vorher schon diese Täter auf dem Schirm?
Ja, die Spuren führten immer wieder nach Berlin. Anfang September 2020 hatte es schon Durchsuchungen gegeben in einem Berliner Telefon-Internet-Café, wo man auf der Suche war nach SIM-Karten für Telefone, die dann, wie sich herausstellte, von dort aus an fiktive Personen ausgestellt worden sind. Und mit diesen SIM-Karten und den Telefonen, die dazu gehörten, ist bei der Tat telefoniert worden. Das wusste die Polizei. Da ist man also vorstellig geworden. Man hatte offensichtlich auch noch das zweite Tatfahrzeug im Visier. Das hat man offensichtlich auch gefunden. Man hat DNA-Spuren gefunden. So ist man in Richtung Berlin, hat man sich langsam vorgetastet mit dieser Sonderkommission hier aus Sachsen.
Es gab auch in diesem grünen Gewölbe damals Kameras, die das aufgezeichnet haben. Hat die Auswertung von den Kameras was gebracht?
Insgesamt hat man immer gesagt, die Auswertung dieser Kameras ist relativ miserabel abgelaufen. Schwarz-Weiß-Kameras im Dunkeln. Man konnte nicht allzu viel erkennen. Da hat man offensichtlich an der falschen Stelle gespart. Aber wo man weitergekommen ist, ist, man hatte eine Kamera ausgewertet in der Stadt Dresden, wo die Täter mit ihrem Audi A6, den man umlackiert hat, langgefahren sind. Die sind in eine Tiefgarage gefahren, haben dieses Fahrzeug dann als Fluchtfahrzeug stehen lassen, haben es abgefackelt und sind dann in einen Mercedes gestiegen, in Taxi-Optik, sagt die Staatsanwaltschaft hier in Dresden, und ist dann davon gebraust, wahrscheinlich Richtung Berlin. Dort mit diesen Kamerabildern ist man sozusagen den Tätern dann wirklich auf die Spur gekommen.
Was ist mit den Kunstgegenständen, mit den Juwelen, mit den Diamanten und mit dem Gold?
Bisher nichts gefunden, und ich glaube auch nicht, dass man sie finden wird. Das ist zwar eine Hoffnung der Leute hier, dass man diesen Schatz wieder vollständig hat, aber ich glaube, man hat diese Beweismittel möglichst schnell versucht, in den Markt zu drücken und sie umschleifen zu lassen. Aber das werden wir noch sehen. Bisher gefunden wurde nicht.
Arndt Groß für Deutschlandfunk Nova aus Dresden. Die Juwelen vom Kunstraub im grünen Gewölbe, also immer noch nicht gefunden. Sind sie denn überhaupt was wert? Ich meine, das ist ja Diebesgut. Und wie haben die Museen nach dem Einbruch eigentlich vor einem Jahr nachgebessert in Sachen Sicherheit? Das besprechen wir mit dem Kulturredakteur des Deutschlandfunks, mit Stefan Koldorf. Sie sind unheimlich wertvoll, und es würde keine andere Sammlung an Juwelen in Europa geben, die dem nahe kommt, sagt der Direktor vom Grünen Gewölbe selbst. Und Teile davon sind eben weg, seit einem Jahr verschwunden. Nur ein paar Minuten hat der Raub damals gedauert. Der Schaden ist enorm. Stefan Koldehoff ist jetzt bei mir, Kulturredakteur beim Deutschlandfunk. Stefan, was genau ist denn in Dresden da vor einem Jahr geklaut worden?
Diese Sachen heißen Juwelengarnituren. Das heißt, das sind keine einzelnen Stücke, also einzelne Ringe oder Broschen oder Colliers, sondern Sachen, die zusammen angefertigt worden sind, in der Regel für repräsentative Zwecke. Das heißt, Fürsten oder Könige oder Hofdamen haben diese Sachen als Ensembles getragen. Bisschen hier, bisschen da am Körper. Und das Ganze hatte natürlich, weil da auch symbolische Sachen verarbeitet worden sind, bestimmte Sterne, die in Wappen wieder auftauchten, eine ganz hohe staatspolitische Bedeutung.
Ich habe auch ein Schwert gesehen, das wohl auch wegkam mit so Diamanten am Griff. Ne?
Ganz unterschiedliche Sachen, die man halt im 17., 18. Jahrhundert haben musste, um tatsächlich auch als reicher Mensch und vor allen Dingen als Potentat erkennbar zu sein.
Wie hoch wird der Wert geschätzt?
Da könnte ich dir jetzt Fantasiesummen nennen. Da könnte ich dir jetzt 10, 20, 30 Millionen nennen. Mhm. Und du müsstest es auch glauben, denn sowas wird in der Regel nicht geschätzt.
Sachen, aber warum nicht?
Naja, Sachen, die in Museen sind, sind in aller Regel nicht versichert, weil man davon ausgeht, dass sie dort sicher sind. Oder weil es eine sogenannte Staatshaftung gibt. Das heißt, der Staat sagt, wenn dann doch was passiert, dann springen wir ein. Mhm. Und dann fängt man erst dann an zu verhandeln. Wobei das Absurde ja ist, Versicherungen berechnen in der Regel einen Wiederbeschaffungswert. Und was weg ist an antiken Sachen, das kannst du nicht wieder beschaffen.
Absolut. Jetzt haben wir gerade schon gehört, die Razzien, die es heute gegeben haben, die haben dazu geführt, dass 3 Menschen festgenommen wurden und 2 sind auch noch auf der Flucht. Von den Juwelen aber fehlt jede Spur. Kann man sie denn überhaupt noch verkaufen? Also sind die was wert?
Na, ich glaube, dass deswegen so ein Zeug im Moment, Entschuldigung, das war despektierlich, solche Kulturgüter im Moment gestohlen werden, weil sie so gut verkaufbar sind. Es war vorhin die Rede schon von der Goldmünze. Da gehen die Fahnder seit langem davon aus, dass die sehr, sehr weiches Gold zersägt worden ist, umgeschmolzen worden ist und längst weiterverkauft. Und ähnlich ist es natürlich bei solchen Schmuckstücken. Das sind Sachen mit sogenanntem Altschliff, also relativ grob geschliffen, noch nicht die feine Brillantkunst, die es dann im 19. und 20. Jahrhundert gab. Und die kann man natürlich umschleifen. Da verliert man natürlich ein bisschen. Klar, immer wo geschliffen wird, da fällt dann Staub ab. Aber jetzt nehmen wir mal an, du hast von Riesenklunkern nur noch 80%, 85%, dann ist das immer noch unglaublich was wert.
Glaubst du, das ist noch existent oder wurde das schon umgeschliffen und ist weg?
Ich bin da sehr skeptisch, und zwar aus dem viel banaleren Grund. Es sind ja letztlich, wie es vorhin im Beitrag auch hieß, Beweismittel. Also wenn das irgendwo gefunden wird, es war ja bei der Goldmünze schon schlimm genug, dass Goldstaub irgendwo an Kleidung gefunden wurde oder ein winziges Splitterchen von der Vitrine. Das reicht ja schon, um Täter zu überführen. Wenn du dann jetzt überlegst, dass so eine große, brillant besetzte Brosche noch irgendwo in der Schublade im Nachttisch liegt, das würde niemand riskieren, glaube ich.
Dresden hat ja immer gesagt, für die Sicherheit des Museums wurden jährlich 8 Millionen Euro ausgegeben. Warum hatten die Täter damals dann trotzdem so leichtes Spiel?
Weil sie einfach unglaublich brutal waren. Weil niemand gedacht hat, dass sie an der Stelle, ich habe mir das mal angeguckt, das ist ein Stück, durch das die reingekommen sind, das ist nicht viel größer als eine ausgefaltete Serviette. Also wie da überhaupt ein Mensch reingekommen ist, ist die erste Frage. Mhm. Dann hatten die so eine Hydraulikschere in Süddeutschland geklaut, die die Feuerwehr in der Regel braucht, um Leute aus Autowracks rauszuschneiden. Damit gehst du wie Butter auch durch Stahl. Also die mussten nicht stundenlang fräsen. Das war eine Sache von wahrscheinlich einer Minute oder sowas. Und dann, das haben ja die Überwachungskamerabilder gezeigt, mit unglaublicher Gewalt, mit Äxten auf diese Vitrine eingegangen, die offenbar auch nicht so lange gehalten hat, wie es der Hersteller möglicherweise garantiert hat. Und dann wusste man, vierter Punkt, der auch immer wieder eine Rolle spielt, offenbar ziemlich genau, nach welcher Zeit die Polizei da sein würde. Also wann stiller Alarm ausgelöst wird, wann die Polizei dann da ist und war schnell genug wieder weg.
Das jetzt ein Jahr her. Hat sich denn in Sachen Sicherheit in den deutschen Museen seitdem was getan?
Es hat sich in Sachen Bewusstsein einiges verändert. Es gab ja nun wirklich eine Reihe spektakulärer Fälle. Wir haben gesprochen über die Goldmünze, über das grüne Gewölbe. Es gab in Trier im Museum einen Goldschatz in einer Vitrine, der gestohlen werden sollte. Da war die Polizei schnell genug da und die Vitrine hat lang genug gehalten. Und so weiter und so fort. Das Bewusstsein ist da. Es gab auch eine große Sicherheitskonferenz des Deutschen Museumsbundes. Aber der Knackpunkt ist natürlich immer das Geld. Also sowas kostet Geld. Wenn du Museen mit Kameras ausstatten willst, mit noch besseren Sicherheitsmaßnahmen, die auch so funktionieren, dass du keine Tresore hast, sondern noch offen zugängliche Museen.
Und der Vandalismus auf der Museumsinsel hat ja auch gezeigt im Endeffekt, dass das nicht sicher ist.
Da ist irgendjemand durch 4 Museen gewandert, offenbar mindestens eine Stunde lang, hat Kunstwerke mit einer Flüssigkeit, die gut auch Säure oder sowas hätte sein können, bespritzt, und Aufnahmen gibt es von genau 2 Kameras. Die anderen haben entweder nicht funktioniert, weil sie gerade ein Software-Update bekommen hatten, das offenbar nicht so lief, oder aber sie waren schlicht nicht vorhanden.
Also wir halten fest, Museen werden nicht unbedingt sicherer jetzt, aber es gibt ein Bewusstsein, dass man das mehr auf der Pfanne hat. Stefan Koldehoff, Kulturredakteur beim Deutschlandfunk, lieben Dank fürs Gespräch.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Am Mittwochmorgen, da wollen CDU, CSU und SPD ihre Neufassung des Infektionsschutzgesetzes durch den Bundestag bringen. Ja, das Infektionsschutzgesetz regelt, dass unsere Grundrechte wie etwa die Versammlungsfreiheit eingeschränkt werden können, wenn es Maßnahmen zum Schutz der allgemeinen Gesundheit erfordert. Das neue Gesetz ist hoch umstritten oder die Neufassung ist umstritten, und das merken auch die Bundestagsabgeordneten, die morgen darüber abstimmen werden. Deren Postfächer sind nämlich voll mit Mails von Leuten, die Angst um die Grundrechte haben, so auch bei Konstantin Kuhle. Er sitzt für die FDP im Bundestag und ist bei mir jetzt am Telefon. Schönen guten Abend, Herr Kuhle.
Guten Abend.
Wie voll ist Ihr Postfach?
Also wir haben mal gezählt, in den letzten Tagen sind es etwa 2500 E-Mails gewesen von Menschen, die sich ganz speziell kümmern wollen um das Thema Infektionsschutzgesetz am morgigen Mittwoch.
Haben Sie sich alles durchgelesen?
Na, fast, würde ich sagen. Alle 2500 habe ich nicht geschafft. Ich glaube aber, es ist wichtig, sich einen Überblick zu verschaffen. Was mir aber dann nach einigen E-Mails sehr schnell aufgefallen ist, ist doch, dass sich in einigen der Nachrichten immer wieder dieselben Textbausteine finden. Viele Menschen haben legitime Fragen, haben Kritik, und darauf kann man dann auch äußern. Aber wenn das immer wieder Textbausteine sind, in denen teilweise auch Falschbehauptungen oder absurde Diktaturvergleiche gebracht werden, dann muss man da vielleicht auch nicht im Einzelnen drauf eingehen.
Das heißt, Sie glauben, dass das einfach kopiert wird und dann so trollmäßig immer weiter reingeschickt und befeuert wird?
Ich glaube, es gibt beides. Auf der einen Seite schreiben mir Menschen, die ich auch persönlich kenne, aus dem Wahlkreis, aus meinem Bundesland, die sich in den letzten Monaten, weil sie Gastronomen sind oder weil sie eine Sport- oder Kultureinrichtung betreiben oder als Gast dort sind, die sich in den letzten Monaten benachteiligt gefühlt haben. Vielleicht haben sie besondere Hygienemaßnahmen, Abstandsregelungen eingehalten, auch bauliche Veränderungen vorgenommen und sind jetzt verärgert ob der Corona-Maßnahmen, und die haben dann ganz normale Fragen, auf die man ganz normal eingehen kann. Und ich glaube, es wäre auch falsch, diese Menschen in einen Topf zu werfen mit denjenigen, die absurde Vergleiche und Falschbehauptungen in die Welt setzen. Aber es gibt eben auch die zweite Gruppe, und da finden sich ganz absurde Vorwürfe, denen man dann entweder hart widersprechen muss.
Ist das denn gleich ersichtlich? Also ich meine, abgesehen von der Tatsache, dass ich jetzt gerade nochmal über die 2500 zweifle, weil wenn ich auf Arbeit komme und ich habe irgendwie schon 30 Mails von gestern drin an einem Tag, dann habe ich wirklich Schwierigkeiten und bin lange damit beschäftigt. Sie sind Bundestagsabgeordneter und haben auch ordentlich zu tun. Also 2500 durchschleusen, das ist schon mal eine Ansage. Aber ja, also bei diesen Mails dann wirklich das Richtige rauszufinden und zu filtern und zu sagen, das ist jetzt ein wichtiger Grund, das schätze ich als fast unmöglich ein.
Das ist auch nicht einfach. Wir machen das so. Wir haben ja inhaltliche Kritikpunkte auch als Oppositionsfraktion im Bundestag, die dazu führen, dass wir selber mit Nein stimmen werden bei der neuen Fassung des Infektionsschutzgesetzes. Und man kann ja in einer solchen Antwortmail, die man dann allen schreibt, einfach sachlich auflisten, warum man das inhaltlich so sieht, dass man mit Nein stimmen möchte, und dann gewissermaßen als Zusatz noch hinzufügen, warum man bei manchen Kritikpunkten der Meinung ist, dass die Menschen sich lieber zweimal überlegen sollten, ob sie wirklich mit dem Begriff des Ermächtigungsgesetzes argumentieren wollen. Denn ich finde auch, dass die legitime Kritik, die Menschen teilweise haben am Infektionsschutzgesetz, entwertet wird, wenn man das in einem solchen Ton vorträgt.
Ich höre so ein bisschen raus, es beeinflusst Ihre Entscheidung dann schon etwas, was da in den Mails drin ist?
Es beeinflusst die Begründung für die eigene Entscheidung, weil man sich Mühe geben muss, genau herauszuschälen, was man selber zu einem solchen Gesetzentwurf meint, was man vielleicht auch gut findet, wo man auch der Meinung ist, da hat die Bundesregierung, da haben die Landesregierungen in den letzten Wochen und Monaten richtig gehandelt. Und das dann den Bürgerinnen und Bürgern genau zu erklären, da steigt natürlich der Druck, wenn man auch entsprechend Feuer bekommt von den Menschen. Aber das gehört zu dem Job dazu und den haben wir uns ausgesucht.
Wir sind in einer besonderen Situation. Gab es sowas schon mal vergleichbar? Nehmen wir mal nicht Infektionsschutzgesetz und vielleicht auch nicht irgendwas in der Pandemie, sondern was anderes, was Sie politisch erlebt haben, wo auch das Postfach geplatzt ist?
Also es gibt immer wieder Gesetzesentwürfe, Anträge im Bundestag, wo Menschen sich besonders an den Abgeordneten wenden. Das hat sich jetzt gerade in den letzten Corona-Monaten sehr um das Thema Wirtschaftshilfen gedreht. Einzelne Betriebe, die vielleicht nichts bekommen haben und sich ungerecht behandelt fühlen. Und dann hakt man nach und versucht, die Menschen zu unterstützen. Das ist das täglich Brot eines Bundestagsabgeordneten. In der Intensität habe ich das in dieser Legislaturperiode, und das ist die einzige, die ich kenne als Abgeordneter, der erst seit 3 Jahren dabei ist, einmal erlebt beim UN-Migrationspakt, also einer Vereinbarung auf der Ebene der Vereinten Nationen, die im Bundestag angenommen werden sollte, diskutiert werden sollte und wo wirklich übelste Falschbehauptungen plötzlich in die Welt gesetzt worden sind. Und wir haben hier im Bundestag dann noch zusätzliche Debatten veranstaltet und fanden uns wirklich in einer Welt aus Verschwörungstheorien und Umvolkungsfantasien und anderen Vorwürfen plötzlich wieder, sodass ich mir wirklich manchmal Sorgen mache um die Stimmung, die da ausgelöst wird. Denn wir sind in einer Demokratie auch darauf angewiesen, dass man irgendwie auf Faktenbasis und respektvoll miteinander argumentiert und diskutiert.
Absolut. Ich hoffe, Sie können weiterhin einen kühlen Kopf bewahren und das Richtige ausfiltern und Sie entscheiden sich morgen richtig. Konstantin Kuhle sitzt für die FDP im Bundestag. Danke fürs Gespräch.
Schönen Abend noch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Restaurants dicht, Messen, Kongresse finden höchstens online statt und Konzerte, die gab es ja gefühlt schon seit einer Ewigkeit nicht mehr. Viele Studierende sitzen auf dem Trockenen, weil der Nebenjob gelockdown. Theresa Nehm aus unserem Team hat sich's genauer angeschaut, wie die Lage aktuell ist. Was sagen die Zahlen? Wie sehr sind die Angebote für Studentenjobs und Praktika zurückgegangen?
Also wir haben da keine allgemeine Studie vorliegen, sondern was das Jobportal Indeed auf seiner Seite feststellen konnte. Und die haben den Zeitraum März bis September mit den Vorjahren verglichen. Und da sind die Angebote für Praktika um durchschnittlich 31% zurückgegangen und für Studijobs um rund 50%. Und natürlich sind allgemein Stellenausschreibungen weniger geworden. Aber die Zahl der Angebote für Studenten ist wirklich deutlich mehr zurückgegangen. Und das ist wirklich fatal, wenn man bedenkt, dass laut Deutschen Studentenwerk rund 80% aller Studierenden nebenbei jobben und die Mehrheit auch auf dieses Geld angewiesen ist.
Das sind natürlich lauter schlechte Nachrichten. Bei deiner Recherche hast du auch irgendwas Gutes entdeckt?
Also genau, über den Frühling und Frühsommer hinweg sah es wirklich echt nicht gut aus. Und auch wenn es zu Beginn des Wintersemesters jetzt den Lockdown Light gab, zeigt sich, dass die Unternehmen sich besser auf die Situation einstellen konnten. Und auch im Gastrobereich nehmen die Jobangebote langsam wieder zu. Das sagt zumindest die Studienautorin Anina Hering. Sie ist Arbeitsmarktökonomin bei der Jobseite Indeed.
Aber da sollte man einfach auch nicht den Mut verlieren, weil gerade in dem Bereich Praktika sehen wir, dass jetzt die Stellenausschreibungen auch wieder zunehmen. Unternehmen haben eben am Kurzarbeit wieder abgemeldet. Dann ist es natürlich auch so, dass viele sich überlegt haben, wie können wir das denn Corona-konform machen? Können wir vielleicht auch Studis ja im Homeoffice zum Teil arbeiten lassen?
So, und da sagt sie auch, dass man explizit nach dem Stichwort Homeoffice suchen sollte, egal jetzt ob bei der Suche nach einer Praktikumsstelle oder einem Studentenjob, weil das bei Bürojobs immer mehr angeboten würde. Und man sollte auch schauen, ob es in anderen Städten Jobangebote gibt, weil inzwischen viel aus der Ferne möglich ist.
Das sind die Angebote. Wie haben sich denn auf der anderen Seite die Anfragen entwickelt, also die Suche nach Studentenjobs oder Praktika?
Ja, da triffst du da einen ganz wunden Punkt. Die Anfragen sind deutlich gestiegen. Also nach einem Knick in den Suchanfragen bei den Praktikastellen im April und Mai steigen die nun auch wieder ziemlich rasant an. Und auch nach Studentenjobs wird mehr gesucht als in den Jahren zuvor. Und nach einer Umfrage der Juso-Hochschulgruppen, die jetzt allerdings nicht repräsentativ ist, aber wirklich auch dieses Bild stützt, hätten 35% der Befragten ihren Nebenjob während der Corona-Pandemie verloren.
So, jetzt haben wir dieses Dilemma. Es gibt auf der einen Seite nicht viel, aber es wird viel gesucht. Was soll man denn deiner Meinung nach machen als Student, Studentin?
Also ich habe heute mit Sophia gesprochen. Sie hat dieses Wintersemester in Nürnberg angefangen zu studieren und hatte sich auch schon ein WG-Zimmer ausgesucht und sich dann doch gegen den Umzug entschieden, als klar war, dass das Semester komplett online stattfinden wird.
Also ich habe mich mit meinen Eltern dann auch drüber unterhalten. Und da haben wir uns eben dagegen entschieden, weil das besser ist, dann doch zu Hause zu bleiben. Und ein großer Punkt war eben auch der Preis, also dass ich das Geld gut sparen kann und ja auch nächstes Semester dann umziehen kann.
Ja, Sophia ist wie viele nämlich auf einen Nebenjob angewiesen. Ihren Job im Supermarkt hat sie in ihrer Heimatstadt jetzt auch behalten. Und das wäre dann die nächste Herausforderung gewesen, in Nürnberg einen neuen Job zu finden. Und gerade Erstsemester, die können nicht unbedingt in einem Bürojob im Homeoffice irgendwie arbeiten, weil das Fachwissen womöglich noch fehlt, sondern sind auf diese Jobs im Gastrobereich angewiesen.
Jetzt kann aber natürlich nicht jeder zurück zu den Eltern. Oder sagen wir mal so, nicht jeder will das vielleicht auch. Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Ja, man muss sich möglicherweise etwas umorientieren. Also der Einzelhandel, wie bei Sophia, die suchen nach wie vor, also Supermärkte und Drogeriemärkte suchen weiterhin Aushilfen. Wer einen Führerschein hat, der kann auch Lieferungen ausfahren, weil ja nach wie vor wahnsinnig viel und noch mehr bestellt wird. Also egal, ob jetzt Essen, Getränke oder Klamotten. Und Anina Hering hat da auch noch eine Empfehlung.
Gerade super akut sind die Gesundheitsämter. Die suchen ja gerade händeringend Unterstützung, auch suchen die Studis, die bei der Nachverfolgung helfen.
So, und ich denke, fast jeder hat inzwischen gehört oder auch selbst erlebt, wie überlastet die Gesundheitsämter sind. Also das könnte natürlich stressig werden, wäre aber sicherlich für den Übergang jetzt erstmal eine Lösung, um ein bisschen Geld zu verdienen.
Ja, das ist doch die Idee überhaupt. Die Frage ist, machst du Initiativbewerbung oder haben die so viel zu tun, dass sie die Bewerbung gar nicht mehr anschauen? Also da könnte man mal nachgehen. Und wenn ihr noch mehr Infos sucht rund um Studentenjobs oder auch Überbrückungshilfen für Studierende, dann haben wir da was für euch bei uns auf unserer Seite. Deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nerv, Nerv, Nerv. Angela Merkel wirkte gestern ziemlich genervt von den MinisterpräsidentInnen. Barack Obama schreibt in seinen Memoiren, dass er ziemlich genervt ist von Trump und so geht's Joe Biden auch. Ja, und wir leben einfach in einer angespannten Lage momentan und sind ebenfalls schnell genervt, habe ich den Eindruck. Klar, es ist Pandemie. Aber manche sind schnell genervt, wenn der Akku leer ist zum Beispiel oder wenn man festhängt in der Telefonhotline oder einfach, wenn man im Straßenverkehr ein langsames Auto vor sich hat. Sind wir zu empfindlich, haben wir uns gefragt. Und die Wissenschaft sagt nein, ohne genervt sein könnten wir den Alltag gar nicht stemmen, hat Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt für uns rausgefunden.
Was mich das letzte Mal so richtig genervt hat, eine kleine Geschichte des Pizzabestellens. Ich habe im Netz bestellt und weil ich weiß, dass der Auslieferer nett ist, habe ich schon online Trinkgeld gegeben. Höchstsatz. Und später schaut mich der Pizzafahrer so ein bisschen zu erwartungsvoll an. Ich merke, er vermisst was, sage ihm, dass ich ja schon online Trinkgeld gegeben habe und er sagt, sorry, davon kriegen wir nichts, das steckt alles der Chef ein. Na toll, alles nicht einfach. Angela Merkel ist aber im Gegensatz zu mir wegen richtig gravierender Dinge genervt.
Man muss wissen, die Bundesländer waren in ihrer überwiegenden Mehrheit der Meinung, sie wollten jetzt quasi eine Woche vor der nächsten Konferenz, bei der es mit Sicherheit Rechtsänderungen gibt, keine Zwischenrechtsänderungen machen.
Oh, da geht ordentlich der Föhn in der Kanzlerin. Sie hätte coronamäßig gerne mehr erreicht, aber die Länderchefs blockierten. Quasi der Prototyp einer Nervsituation.
Das kommt dadurch zustande, dass man Erwartungen hat, die frustriert werden.
So erklärt es Rainer Sachse, Psychologe und Experte für klärungsorientierte Psychotherapie.
Sie sind von ihrem Auto genervt, weil sie wollen, dass es anspringt, das tut es aber nicht. Oder Frau Merkel hat Erwartungen an ihren Ministerpräsidenten, die tun aber nicht, was sie will. Ist natürlich ein unangenehmes Gefühl, irgendwas läuft nicht so, wie ich es möchte.
Und das kennt auch Joe Biden nur zu gut. Wir könnten alle verstehen, wenn er gerade der genervteste Mensch der Welt ist. Er ist President-elect, wurde gewählt und Trump versperrt ihm wie ein bockiges Kleinkind den Weg für einen geordneten Übergang. Die beiden gehen sich seit dem Wahlkampf schon gehörig auf den Sack.
No evidence, none, not a scintilla, not one little tiny piece. The American people know me and they know him. He lies constantly. He does something really, really, really stupid.
Biden hat mit einem typischen Nervfaktor zu kämpfen. Er setzt sich für etwas ein, will jetzt loslegen und Donald Trump lässt ihn einfach abblitzen. In so einer Situation des Tatendrangs kracht es besonders schnell, sagt der Psychologe Rainer Sachse. Das geht Joe Biden so und uns auch.
Dann möchte ich auch Respekt und möchte, dass der andere sich daran hält. Und wenn er sich nicht daran halten kann, dann möchte ich, dass er mit mir verhandelt und sagt, gut, ich möchte das trotzdem und lass uns mal gucken. Also wenn der eine dann meine Grenzen einfach überfährt und mich dann immer wieder mit irgendetwas behelligt, was ich nicht will, dann werde ich genervt. Und mit ziemlicher Sicherheit, wenn er damit nicht aufhört, entsteht Ärger.
Aber führt uns der Ärger beim Genervtsein nicht in die Sackgasse? Lohnt es sich, über die Kollegen aufzuregen, die zu laut ihren Kaffee schlürfen? Oder über nordrhein-westfälische und thüringische Politiker, die coronamäßig nicht mitziehen wollen? Die gute Nachricht, es hat alles einen Sinn.
Das ist ja die biologische Funktion aller Emotionen, genau wie Angst, informiert uns darüber, dass Gefahr besteht und dass wir jetzt was machen müssen, informiert uns genervt sein oder Ärger darüber, dass irgendwas nicht so läuft, wie wir das gerne hätten und dass wir was machen müssen. Wenn ich das nicht wahrnehme, dann merke ich auch nicht, an welchen Stellen Handlungsbedarf besteht oder wo ich was ändern sollte.
Meistens ist man ja nicht gleich genervt. Der US-Kommunikationsforscher Michael Cunningham spricht da von sozialen Allergenen. Es gibt unscheinbare Situationen, die sind wie kleine Pollen. Der Freund lässt immer die Marmelade offen, ein Kollege zieht ständig die Nase hoch. Ein so ein Pollen macht uns nichts aus. Aber wenn es mehr werden und sie immer wieder kommen, dann schwillt einem alles an. Und dann wissen wir, okay, ich bin genervt. Es muss sich hier ganz schnell was ändern. Und aus dieser Erkenntnis kann dann wirklich was Positives entstehen, sagt Psychologe Rainer Sachse.
Gegen Nerven hilft zweierlei. Erstens Kommunikation. Man muss darüber reden, dass man genervt ist und man muss darüber reden, was man eigentlich möchte. Und das Zweite ist Verhandeln. Und Verhandeln heißt, dass man kompromissbereit ist, dass man dem anderen entgegenkommt.
Übrigens, mein Pizzalieferant nervt mich immer noch, weil er seinen Mitarbeitern das Trinkgeld nicht ausbezahlt. Mein Kompromiss ist, der Fahrer kriegt jetzt direkt das Trinkgeld in bar. Pizza bestelle ich aber immer noch da, weil sie lecker ist. Fairer Deal, wie ich finde.
Auf jeden Fall, Christian. Haben wir wieder was gelernt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.